Liebe Zuhörer, wir heißen Sie ganz herzlich willkommen zur heutigen Sendung des Missionswerkes Mitternachtsruf. In der Predigtreihe Die prophetischen Wunder im Johannesevangelium hören Sie jetzt von Norbert Lied den ersten Teil. Möge Gott Sie reich segnen beim Hören dieser Botschaft. Ihr Missionswerk Mitternachtsruf.
Zum Thema von Norbert Lied, die prophetischen Wunder im Johannesevangelium, darf ich Ihnen eine Schriftlesung weitergeben und ich darf Sie bitten, dass wir uns dazu erheben. Ich beginne mit dem ersten Wunder. Johannes 2 lese ich Verse 1 bis 11. Johannes 2, Verse 1 bis 11. Und am dritten Tag war eine Hochzeit in Kana in Galiläa, und die Mutter Jesu war dort. Aber auch Jesus wurde samt seinen Jüngern zur Hochzeit eingeladen. Und als es an Wein mangelte, spricht die Mutter Jesu zu ihm: Sie haben keinen Wein. Jesus spricht zu ihr: Frau, was habe ich mit dir zu tun? Meine Stunde ist noch nicht gekommen. Seine Mutter spricht zu den Dienern: Was er euch sagt, das tut. Es waren aber dort 6 steinerne Wasserkrüge, nach der Reinigungssitte der Juden, von denen jeder 2 oder 3 Eimer fasste. Jesus spricht zu ihnen: Füllt die Krüge mit Wasser, und sie füllten sie bis oben hin. Und er spricht zu ihnen: Schöpft nun und bringt es dem Speisemeister, und sie brachten es hin. Als aber der Speisemeister das Wasser, das zu Wein geworden war, gekostet hatte, und er wusste nicht, woher es war. Die Diener aber wussten es, die das Wasser geschöpft hatten. Da rief der Speisemeister den Bräutigam und sprach zu ihm: Jedermann setze zuerst den guten Wein vor und dann, wenn sie trunken geworden sind, den geringeren. Du hast den guten Wein bis jetzt behalten. Diesen Anfang der Zeichen machte Jesus in Kana in Galiläa und ließ seine Herrlichkeit offenbar werden. Und seine Jünger glaubten an ihm.
Wir wollen heute Morgen beginnen mit einer Themenreihe, die sich über mehrere Gottesdienste dann schlussendlich erstrecken wird, und zwar die prophetischen Wunder aus dem Johannesevangelium. Da es sich um eine Themenreihe handelt, möchte ich gerne diesen Morgen nutzen und eine Einleitung versuchen zu erstellen, zu halten über einige Besonderheiten, die im Johannesevangelium vorkommen. Ich hoffe, das wird nicht zu trocken. Ich denke schlussendlich aber, dass das auch wichtig ist, dass man diese Details weiß, dass man die im Hinterkopf hat, wenn man vielleicht dann mal irgendwann für sich das Johannesevangelium wieder neu liest. Also, das Johannesevangelium unterscheidet sich deutlich von den sogenannten Synoptikern. Die Synoptiker, das sind die 3 vorhergehenden Evangelien, Matthäus, Markus und Lukas. Warum heißen die Synoptiker? Es kommt aus dem altgriechischen, Syn heißt zusammen und Optik, Optiker heißt sehen. Ja, Synoptiker, zusammensehen. Eine Zusammenschau. Die ersten 3 Evangelien nennt man Synoptiker, weil es dort eine Zusammenschau gibt und sehr viele Parallelen zueinander. Sie finden im Markus-Evangelium einiges, das Sie schon im Matthäus-Evangelium gelesen haben. Im Lukas-Evangelium finden Sie wieder Dinge, recht viele Dinge, die Sie schon im Markus und im Matthäus gelesen haben. Aber das Johannes-Evangelium, das unterscheidet sich von diesen ersten drei Evangelien. Der Heilige Geist hat dem Johannes den Auftrag gegeben oder dahingehend ihn inspiriert, zwar sehr ergänzende Details zu schreiben, aber völlig andere Dinge zu offenbaren und in sein Evangelium hineinzunehmen, die sie in Matthäus, Markus und Lukas nicht finden. Umgekehrt natürlich auch. In diesen drei Evangelien finden sie viele Dinge, die sie im Johannes nicht finden. Das Johannesevangelium beschreibt insbesondere den Sohn Gottes, seine ewige Existenz und unterstreicht den Glauben an Jesus Christus. Es geht im Johannesevangelium sehr viel, durch das ganze Evangelium hindurch, immer wieder um den Glauben. Er betont das sehr viel mehr als die anderen Evangelien. Im Johannesevangelium entdecken wir 6 Wunder, die sie in den anderen drei Evangelien nicht finden. Zum Beispiel, was Conno eben gelesen hat, das Wunder zur Hochzeit zu Kana. Finden Sie nicht im Lukas, nicht im Markus, nicht im Matthäus. Oder das Wunder, eine Heilung an dem Sohn eines königlichen Beamten. Oder die Heilung des Gelähmten am Teich Bethesda. Finden Sie auch nirgends sonst. Die Heilung eines Blindgeborenen im Johannesevangelium Kapitel 9. Die Auferweckung des Lazarus. Finden Sie nur im Johannes, gibt es nicht in Matthäus, Lukas, Markus. Oder nach der Auferstehung unseres Herrn die Fischvermehrung, wo diese besondere Zahl von 153 Fischen vorkommt, ja, die gefangen worden sind. Auch nur im Johannesevangelium. Aber auf der anderen Seite finden Sie im Johannesevangelium, ich weiß nicht, ob Ihnen das schon mal bewusst geworden ist, kein einziges Gleichnis. In Matthäus finden wir viele Gleichnisse, in Markus, im Lukas, nicht im Johannes, gibt es kein Gleichnis. Die Sprache des Johannes ist sehr einfach und schlicht. Ich habe mal gehört, nachgeprüft habe ich es nicht, aber ich habe mal gehört, das Johannesevangelium soll aus ungefähr nur 600 verschiedenen Worten bestehen. Und sagen manche, das Johannesevangelium eignet sich sehr gut, um eine Fremdsprache zu erlernen. Wenn Sie diese relativ wenigen 600 Worte einmal können in einer Fremdsprache, dann können Sie sich recht gut unterhalten, ne? Und dann können Sie auch das Johannesevangelium weitergeben. Aber auf der anderen Seite, obwohl das Johannesevangelium so eine einfache, schlichte Sprache hat, ist es theologisch das tiefste Evangelium, das es überhaupt gibt. Mit den tiefsten theologischen Offenbarungen. Vielleicht mal einige Beispiele. Die Beschreibung der Gottheit und der ewigen Existenz unseres Herrn im Johannesevangelium Kapitel 1. Fantastisch. Diese Tiefe. Die Belehrung des Herrn Jesus gegenüber Nikodemus. Die Lehre über die Wiedergeburt. Das Zeugnis des Herrn am Jakobsbrunnen gegenüber der samaritischen Frau. Sein Diskurs über das Brot des Lebens, Johannes Kapitel 6. Seine Aussagen am Laubhüttenfest über das Licht der Welt, Johannes Kapitel 7. Seine Ich-Bin-Worte, die kommen überall vor, speziell auch in Johannes Kapitel 10. Seine Lehre über den Heiligen Geist, haben Sie das mal gelesen? Johannes Kapitel 14 bis Kapitel 16, das ist so eine tiefgehende Offenbarung über den Heiligen Geist. Finden wir nirgends sonst. Die Aussagen über die Entrückung, Johannes Kapitel 14. Welche tiefe Theologie. Oder seine Aussagen über den Weinstock und die Reben, das in ihm bleiben. Und nicht zuletzt sein hohepriesterliches Gebet im Johannesevangelium Kapitel 17. Das sind alles tiefe theologische Offenbarungen, auf welche sich später die apostolischen Briefe gründen und das noch weiter darlegen. Aber den Anfang, den finden wir im Johannesevangelium. Das bedeutet übrigens, wenn einerseits das Johannesevangelium so schlicht und einfach gehalten ist und andererseits so tiefe theologische Wahrheiten offenbart, dann bedeutet das unter dem Strich, dass man schwere theologische Kost auch ganz einfach überbringen kann. Da können sich manche Theologieprofessoren vielleicht eine Scheibe von abschneiden. Ich habe da auch eine interessante Aussage gelesen von einem Mann, Dr. Lütz, ein hochgebildeter Theologe und Psychiater, der schreibt, je wichtiger die Dinge für alle Menschen sind, also das Wort Gottes, ja, je wichtiger die Dinge für alle Menschen sind, desto allgemein verständlicher und einfacher muss man sie ausdrücken können. Müssen wir alle lernen. Man ist der Ansicht, dass das Johannesevangelium nach der Zerstörung Jerusalems geschrieben worden ist. Und zwar aller Wahrscheinlichkeit nach so um 80, 90 nach Christus. Das ist wahrscheinlich auch der Grund, warum in seinem Evangelium nichts darüber erwähnt wird. Die Ölbergrede Jesu, Johannesevangelium, Zerstörung Jerusalems, finden wir nicht. Wir finden das in Matthäus, in Markus und Lukas, nicht im Johannes. Wahrscheinlich deshalb, weil es nach dieser Zeit verfasst wurde. Da aber Johannes auch der Verfasser der Offenbarung ist, die etwa um die gleiche Zeit, wahrscheinlich noch später geschrieben wurde, haben wir einen offensichtlichen Hinweis darauf, dass Johannes die Zukunft Israels und die Ereignisse der großen Trübsal ganz deutlich vor Augen hat. Er unterschlägt sie nicht. Im Gegenteil, er verfasst sie gesondert in der Offenbarung. Was er auslässt, ist die Zerstörung Jerusalems 70 nach Christus. Das andere aber wird erwähnt. Ja? Ich möchte es vielleicht so sagen, die Ereignisse der Ansprache Jesu in seiner Ölbergrede, die sich auf die Zerstörung Jerusalems beziehen, erwähnt Johannes nicht, weil sein Evangelium später geschrieben worden ist. Aber die Aussagen der Ölbergrede Jesu, die sich auf den Tag des Herrn beziehen, auf die Zukunft, auf die Apokalypse, die noch der Erfüllung hat, die erwähnt Johannes, aber separat in dem letzten Buch der Bibel, der Offenbarung. Von daher ist das ganz interessant, dass Johannes über die Entrückung spricht. Er erwähnt, er offenbart, er gibt den ersten Hinweis auf die Entrückung, Johannes 14. Und gesondert in dem ganzen letzten Buch der Bibel spricht er über den Tag des Herrn. Nicht in seinem Evangelium. Nun, zu den Wundern, die Johannes in seinem Evangelium erwähnt. Wir finden im Johannesevangelium 9 Wunder. 9 Wunder. 7 Wunder vor der Auferstehung des Herrn. 1 Wunder, das 8. Wunder, sagen wir, ist die Auferstehung des Herrn selbst. Das zähle ich als Wunder mit, ist es ja auch gewesen, oder? Und dann das 9. Wunder nach der Auferstehung Jesu, eben diese Fischvermehrung. Wenn wir nun die Wunder der Reihe nach betrachten, dann könnte man den Eindruck gewinnen, so ist es mir gegangen jedenfalls, dass sie alle von prophetischer Aussagekraft sind und ein Ziel verfolgen. Systematisch. Und tatsächlich ist es ja so, dass Gott bei allem, was Jesus tat, er diesen Taten eine heilsgeschichtliche Bedeutung beimaß. Nichts geschah aus Zufall. Irgendwann, irgendwie, irgendwo, für irgendwas. Es hat alles tiefer liegenden Sinn und Zweck. Übrigens gilt das für die ganze Bibel. Ich las dieser Tage in einem Bericht von Thomas Lachenmeier im Faktum und der schrieb, ich zitiere das, die Bibel ist nicht nur deshalb eine prophetische Schrift, weil es in ihr längere prophetische Textstellen gibt, mit der Offenbarung des Johannes ein ganzes Buch, das von Ereignissen spricht, die zur Zeit ihrer Erstellung in weiter Ferne lagen. Vielmehr ist die Bibel durch und durch ein prophetisches Buch. Man kann die Texte, seien sie im sogenannten Alten Testament oder dem Jüngeren Testament, immer unter verschiedenen Blickwinkeln mit einem je unterschiedlichen Erkenntnisinteresse lesen. Und so kann ein und derselbe Text zugleich ein historischer und ein prophetischer Text sein. Die Schilderung einer vermeintlich ganz einfachen Begebenheit kann zugleich eine prophetische Dimension haben. Ein Bericht zugleich auf ein künftiges Geschehen verweisen. Eindrückliche Beispiele dafür sind die Psalmen. Sie sind Gebete, reiche Informationsquellen, poetische Wunderwerke und häufig zugleich auch prophetisches Wort. Und darum ist mir etwas im Johannesevangelium auch aufgefallen, dass er wieder, möchte ich sagen, als Besonderheit hat und das in den anderen Evangelien weniger vorkommt. Johannes benutzt oft das Wort Zeichen und nicht Wunder. Ja? Zeichen und nicht Wunder. Zum Beispiel hier in Kana. Normalerweise müsste man sagen, das ist das erste Wunder, das der Herr Jesus tat. Nein, es ist das erste Zeichen, das der Herr Jesus getan hat. Das Wort Zeichen, der Heilige Geist ist so wunderbar, so perfekt, so genau, er verfolgt mit allem ein Ziel. Das Wort Zeichen lässt nämlich durchblicken, dass die Tat, die da geschieht, mehr sagen will, als was an der Oberfläche der Erzählung zu liegen scheint. Das erklärt uns, dass die Wunder, die Jesus tat, zeichenhaft auf etwas Weiteres, Dahinterliegendes oder Tieferes deuten sollen. Sie haben oft eine Doppelbotschaft, ja, wie ein Zeichen, ein Hinweisschild, noch nicht das Ziel ist. Aber ich sehe an diesem Hinweisschild, an diesem Ziel, wo ich hin will, was schlussendlich das Ziel ist. Darum schreibt auch der Theologe Heinz Schumacher, seine Wunder wiesen zeichenhaft auf die Realität göttlichen Lebens und des kommenden Gottesreiches hin. Und das ist ja auch so, gerade die Juden waren ja immer auf Zeichen aus, weil die Zeichen, die Wunderzeichen, sollten ja der Beweis sein für die Wahrheit des Wortes Gottes und für die Wahrheit des Herrn Jesus als Messias. Paulus sagt in 1. Korinther 1, 22, während nämlich die Juden ein Zeichen fordern und die Griechen Weisheit verlangen. Und deshalb wird der Antichrist, wenn er auftritt, was wird er tun? Zeichen. Er wird Zeichen tun. Was für ein Zeichen? Er wird Feuer vom Himmel fallen lassen. Wer tat das noch? Wer hat Feuer vom Himmel fallen lassen? Elia. Was haben die Leute da gerufen? Der Herr ist Gott, der Herr ist Gott. Dieses Zeichen des Elia, dieses Wunder, Feuer vom Himmel fallen lassen, hat die Juden dahin gebracht zu erkennen, dass Gott Gott ist. Vorher haben sie geschwiegen. Stellen Sie sich mal vor, das macht der Antichrist. Was werden die Juden dann rufen? Das ist die Verführung. Jesus hat das gesagt in Matthäus 24, 24. Da werden die falschen Propheten kommen und sie werden Zeichen und Wunder tun. Und viele verführen. Wenn möglich auch die Auserwählten. Aber das ist der gläubige Überrest, der wird sich nicht verführen lassen. Ich habe mal so die Beispiele aus dem Johannesevangelium. Ich denke, ich erwähne sie jetzt nicht alle. Aber es sind etliche. Es ist eine ganze Liste, die ich mir hier rausgeschrieben habe. Die Erwähnung von Zeichen, und da geht es immer oder vorwiegend darum zu klären, dass Jesus der Messias ist. hier zum Beispiel Hochzeit zu Kana, diesen Anfang der Zeichen machte Jesus in Kana. Oder die Juden fragen ihn, was für ein Zeichen der Vollmacht zeigst du uns? Oder, da glaubten viele, als sie seine Zeichen sahen. Dann sagte man, niemand kann diese Zeichen tun, die du tust. Jesus sagt ihnen selber, wenn ihr nicht Zeichen und Wunder seht, dies tat Jesus wieder als zweites Zeichen. Johannes 4, 54. Als sie die Zeichen sahen, die er tat, ihr sucht mich nicht, weil ihr Zeichen gesehen habt. Was tust du nun für ein Zeichen, damit wir glauben? Immer wieder ging es darum. Christus, wird er wohl mehr Zeichen tun? Wie kann ein sündiger Mensch solche Zeichen tun? Denn dieser Mensch tut viele Zeichen. Obwohl er aber so viele Zeichen vor ihnen getan hatte, glaubten sie doch nicht. Zusammengefasst wird das Ganze dann im Johannesevangelium Kapitel 20, Vers 30 und 31, diese bekannten Worte, fast am Schluss vom Evangelium. Noch viele andere Zeichen tat Jesus vor seinen Jüngern, die in diesem Buch nicht geschrieben sind. Diese aber sind geschrieben, damit ihr glaubt, dass Jesus der Christus, der Sohn Gottes ist. Also es geht um mehr. Damit man zum Glauben findet an Jesus als den Messias und an seine Göttlichkeit, der Sohn Gottes. Und damit ihr durch den Glauben Leben habt in seinem Namen. Also alle Zeichen sind zunächst dafür gegeben, zum Glauben zu kommen, ganz besonders im Johannesevangelium. Darum heißt es ja gerade beim ersten Zeichen der Hochzeit zu Kana, in Kapitel 2, Vers 11, diesen Anfang der Zeichen machte Jesus in Kana in Galiläa und ließ seine Herrlichkeit offenbar werden und seine Jünger glaubten an ihn. Ja? Zeichen zum Glauben. Darüber hinaus geben die Zeichen einen tiefer liegenden prophetischen Hinweis auf das zukünftige messianische Reich. Und in den kommenden Darlegungen der neun Wunder im Johannesevangelium wollen wir immer wieder diesen Aspekt suchen und uns versuchen vor Augen zu führen. Darum macht übrigens die Bibel, das ist ja eigentlich interessant, darum macht die Bibel einen Unterschied zwischen Machttaten, Wundern und Zeichen. Man könnte doch sagen, das ist doch alles dasselbe. Es reicht doch zu sagen, Wunder. Zum Beispiel Apostelgeschichte 2, 22. Ihr Männer von Israel, hört diese Worte. Jesus den Nazaräer, einen Mann, der von Gott euch gegenüber beglaubigt wurde durch, erstens, Kräfte, also Machttat, zweitens Wunder, drittens Zeichen, die Gott durch ihn in eurer Mitte wirkte, wie ihr auch selbst wisst. Also noch einmal, warum dieser Unterschied oder diese detaillierte Aufgliederung seiner Wunder? Kräfte, Machttaten zeigen die göttliche Allmacht des Herrn Jesus. Wunder deuten auf das göttliche Heil, das durch Jesus kam. Und Zeichen weisen auf seine göttliche Messianität, auf das messianische Reich. Darum kommt das Wort Zeichen auch wiederholt in der Offenbarung vor. Ist ja auch von Johannes geschrieben. Und die Offenbarung zeigt uns ja, wie der Messias zurückkommt und dann schlussendlich sein messianisches Reich auf dieser Erde aufrichtet. Und das heißt in der Offenbarung auch immer wieder, ich sah ein Zeichen. Ja? Eine Frau mit der Sonne bekleidet, den Mond unter ihren Füßen und mehrere Stellen gibt es in der Offenbarung. Ich sah ein Zeichen. Das war die Einleitung. Ja. Aber wie gesagt, ich denke, Wenn wir dann nachher in diese neuen Wunder einsteigen wollen, dann ist das doch relativ interessant, auch mal diese Hintergründe zu wissen. Und überhaupt auch für das persönliche Lesen der Bibel kann das ganz interessant sein. Kommen wir jetzt zum ersten Zeichen. Keine Angst, ich nehme mich nicht ganz durch. Nur den ersten Punkt wahrscheinlich, vielleicht noch den zweiten mal sehen. Wir werden versuchen, pünktlich aufzuhören. Die Fortsetzung des Wunders zu Kana, des Zeichens zu Kana, machen wir dann nächste Woche. Und so der Herr will, die anderen Wunder dann, die noch bleiben, die acht, nehmen wir dann in der Folge irgendwann durch. Also beginnen wir mit dem Zeichen zu Kana in Johannes Kapitel 2, Vers 1 bis 11. Diesen Anfang der Zeichen machte Jesus in Kana in Galiläa und ließ seine Herrlichkeit offenbar werden, und seine Jünger glaubten an ihn. Der ehemalige Staatspräsident Israels, Yitzhak Navone, soll gesagt haben: Nichts in Israel ist selbstverständlich. Denken Sie immer daran, dass wir von Wundern leben. Jesus tat Wunder in Israel als Zeichen. Wenn wir heute das Wunder Israels, die Staatsgründung, diese neue Nation, die vor 1948 noch keine Nation war, zerstreut in alle Welt, wieder vor Augen haben als eigenes Staatsgebilde, dann müssen wir sagen, das ist ein Wunder und es ist gleichzeitig ein Zeichen. Ein göttliches Zeichen, das messianische Zeitalter rückt näher. Für was steht nun dieses Zeichen der Hochzeit zu Kana prophetisch? Es will uns verkündigen, wofür der Herr Jesus in erster Linie gekommen ist. Nämlich, um sein messianisches Reich in Israel aufzurichten. Darum das erste Zeichen der Hochzeit. Auf einer Hochzeit. Und darum deutet so vieles in diesem Gleichnis symbolisch auf dieses Reich, auf das künftige messianische Reich. Zum Beispiel der Mangel an Wein. Der besagt doch, dass in Israel die Freude, wofür der Wein ja auch symbolisch steht, abhanden gekommen war oder geschwunden war. Da war keine Freude mehr. Keine Lebensfreude an Gott. Die waren besetzt von den Römern und alles war erstarrt in förmlicher Gesetzlichkeit. Und dafür stehen die Wasserkrüge, es wird ja gesagt, nach der Reinigungssitte der Juden. Und die waren auch noch leer anscheinend. In Israel war damals vieles zur hohlen Tradition verkommen. Und in diese Situation, in diese Tristigkeit, in diese Traurigkeit, in diese Leere, in diese dieses traditionsgefüllte Judentum, da wollte Jesus jetzt kommen und wollte seine Herrlichkeit hineinbringen. Das will er bei uns auch tun. In unser verkorkstes, hohles, leeres, Tradition vielleicht gefülltes Leben will er seine Herrlichkeit bringen. Das widerspiegelt doch die Situation vieler Menschen. Ich frage mich manchmal wirklich, wo ist denn die Freude geblieben dieser Welt, die sich immer der Freude rühmt und die immer meint, die Christen könnten sich nicht freuen. Also ich finde genau umgekehrt. Wo ist denn die Freude geblieben? Wissen Sie, ich meine nicht die selbstgemachte Freude dazu, zu Karneval, ja, vom 11.11., 11.11 Uhr bis Rosenmontag. So, jetzt müssen wir uns freuen. Ein paar Monate lang. Und dann fangen wir an zu fasten. Alles wieder traurig. Was ist das für eine Freude, die ich machen muss, wo ich mich zwingen muss, fröhlich zu sein? Ist das Freude? Das ist ein Hirngespinst. Meine nicht die selbstgemachte Freude, die man erzeugen muss, um fröhlich zu sein, die heute da ist und sich morgen in das Gegenteil verkehrt. Nein, diese meine ich nicht, sondern die Herzensfreude, die wirklich von innen kommt. Nicht mal von uns selber. Eine Freude, die tragend ist, also eine tragende Freude. Eine zuversichtliche Freude. Eine hoffnungsvolle Freude. Eine Glaubensfreude. Eine Freude, die auch dann noch da ist, wenn man eigentlich nichts mehr hat, woran man sich noch freuen kann. Ist das ein Widerspruch? Mir sagte kürzlich ein älterer, wohlhabender Mann im Blick auf sein früheres Leben, bevor er Christ war, den Satz habe ich mir dann aufgeschrieben: Ich habe alles genossen, was man genießen kann, nur Gott nicht. Pah. Gedacht, ja. Kann man Gott genießen? Also ich möchte Ihnen sagen, ist vielleicht ein dummes Wort, ja? Ich gebe es zu, aber jetzt mal in dem Zusammenhang, lassen wir es einfach mal stehen. Kann man Gott genießen? Ja, also ich möchte das jeden Tag. Seine Verheißungen genießen, nutzen, ausnutzen. Das macht doch mein Herz froh. Das, was Jesus mir gebracht hat, genießen, was Jesus mir ist, was sein Heiliger Geist in meinem Leben ist. Genießen, sich darin freuen, sich wohlfühlen darin. Dürfen wir das nicht? Da wird unser Herz aber wieder froh. Mir hebt sich gerade meine Stimme. Oder ein anderes Beispiel. Ich erhielt vor ein paar Tagen eine Karte, darauf stand der Spruch: Es kommt nicht darauf an, dem Leben mehr Jahre zu geben, sondern den Jahren mehr Leben. Die Menschen tun ja viel dafür, länger zu leben, aber ohne das wahre Leben zu benutzen. Was nützt es, wenn einer 100 Jahre alt wird, ohne das Leben zu haben? Hat er lange gelebt, ohne zu leben? Die Bibel kennt auch die Aussage lebendig tot. Das Leben vieler Menschen, wende das jetzt einfach mal so, es liegt mir auf dem Herzen so persönlich an, Hochzeit zu Kana, leeren Wasserkrüge, Tradition, kein Wein der Freude mehr vorhanden. Das Leben vieler Menschen dreht sich nämlich um religiöse Züge, um religiöse Traditionen, um Reinigungs- und Heiligungssitten. Sitten. Aber gesetzliche Reinigungsbäder ohne die Verbindung zu dem Herrn des Lebens macht freudlos. Sie engen ein. Solche Menschen bleiben oftmals leer und ausgebrannt. Weil sie nur an Traditionen, an christliche, religiöse Traditionen gebunden sind. Da lasse ich dieser Tage auch was. Da schreibt ein großer Theologe, ein englischer Theologe, der schreibt über Traditionen, ich zitiere mal: Tradition ist wie ein Strick, durch das ein angepflocktes Tier verhindert wird, einen Grashalm, der weiter außen steht, zu erreichen. Ist gut, hä? Ja, natürlich, ich weiß. Ich weiß, das gilt nicht für alle Traditionen, das weiß ich wohl. Es gibt auch gute Traditionen, wohl, wenn wir die nutzen und beibehalten im Glauben an Jesus, aber wir sollten uns doch immer wieder fragen und wir sollten zu unterscheiden lernen. Das ist, glaube ich, wichtig. Bringen sie mich weiter in der Nachfolge Jesu und der biblischen Erkenntnis oder engen sie mich nur ein? Halten sie mich zurück? Sind sie mir lediglich eine Bindung, ohne die ich nicht leben kann? Und wenn ich die Tradition nicht erfüllt habe, kann ich nicht fröhlich sein. Und wenn ich sie erfüllt habe, dann bin ich sowas wie fröhlich, aber das hält gar nicht lange. Die gute Nachricht ist, dass der Jesus genau in diese Situation hinein seine Herrlichkeit bringen will. Er offenbarte seine Herrlichkeit, da wo kein Wein mehr war. Genau da offenbart er seine Herrlichkeit. Bist du ausgebrannt, leer, vielleicht auch aus anderen Gründen? Wo Jesus herrscht, also da tritt der Wein der Freude, der Erlösung an die Stelle der Leere und der vergeblichen menschlichen Reinigungsversuche. Und darum war der Tag der Hochzeit zu Kana kein Tag wie jeder andere. Das ist ja unser Leben. Wir gehen, oh, Tag wie jeder andere. Ich habe mal jemanden gefragt, wie geht's dir? Und dann hat er gesagt, was war ein ganz komplizierter Mensch. Dann hat er mich zurückgefragt, ja, wie meinst du das jetzt? Nach Geist, nach Seele oder nach Leib? Ich sag mir einfach, wie es dir geht. Kein Tag wie jeder andere. Und wenn du Jesus hast, ist kein Tag wie jeder andere. Das Leben mit Jesus ist voller Überraschungen, voller Abenteuer. Auch in Tiefen, oh ja, oh ja. Johannes 2,1, und am dritten Tag, kein Tag wie jeder andere, war eine Hochzeit in Kana in Galiläa und die Mutter Jesu war auch da. Also das Wunder geschah am dritten Tag. Warum eigentlich war da eine Hochzeit? War ja der Dienstag. Sabbat wäre doch besser gewesen, ne? Dritte Tag, Sonntag, Montag, Dienstag, dritter Tag. Ist heute noch so, heute werden oft Hochzeiten in Israel am dritten Tag gefeiert, am sogenannten Dienstag. Warum? Der dritte Tag ist der einzige Tag in der Schöpfung und in der Anlehnung an den Schöpfungsbericht feiern die Juden oft Hochzeit am dritten Tag. Der dritte Tag ist der einzige Tag in der Schöpfung, an dem Gott zweimal am selben Tag sagt, dass es gut war. Sonst immer nur einmal. Erstens, am dritten Schöpfungstag trennte Gott das Wasser von der Erde, da entstand das Festland und die Ozeane. Und dann heißt es, und Gott sah, dass es gut war. Und dann am selben Tag, am selben dritten Tag, erschuf der Herr die Pflanzen. Und da heißt es zum zweiten Mal, und Gott sah, dass es gut war. Und es wurde Abend und es wurde Morgen der dritte Tag. Wenn zwei Menschen sich in der Hochzeit vereinen, dann ist es doppelt gut. Auf eine persönliche Ehe angewandt, bedeutet die Geschichte seelsorgerlich, dass eine Ehe da gesegnet ist, wo Jesus natürlich das Zentrum ist bei beiden Eheleuten. Da ist es bei ihm gut, da ist es bei ihr gut, da ist es doppelt gut. Und da braucht es keine, darf ich das jetzt sagen? Da braucht es keine Eheseminare. Wo der Ehemann bereit ist, Jesus zu folgen, sich korrigieren zu lassen, auch mal einsichtig handelt und Buße tut, und wo die Ehefrau auch so denkt und einsichtig ist und sich korrigieren lässt und sich gegenseitig unterstützen. Ja, das ist doch gut. Das Problem beginnt ja immer dann, und ich habe festgestellt, glaube ich, sagen zu dürfen, das gilt natürlich nicht immer und für alles und für jeden, aber ich habe festgestellt, dass da, wo einer von beiden oder vielleicht beide dazu nicht bereit sind, da können sie sich in den Eheseminaren den Mund fusselig reden. Das nützt nichts. Wenn der eine oder die eine oder der eine stur bleibt und bockig und dickköpfig und nicht bereit ist, auch mal was einzugestehen, das ist vorbei, vorbei, geht nicht weiter. Ich habe dieser Tage habe ich einen Bericht gelesen von einer Psychotherapeutin, die erwähnte, also das ist unwahrscheinlich, dass man zum Beispiel bei egozentrischen Menschen praktisch nichts erreicht. Also menschlich, auf menschlicher Basis. Diese sehen kaum, sagt sie, über ihre Nasenspitze hinaus. Alles dreht sich um sie selbst, um die eigenen Wünsche, Belange und Vorstellungen. alles sei bei solchen Menschen egoistisch kalkuliert. Sie tun nur das, was sie meinen, das gut ist. Nichts anderes. Während sich alles um sie selbst dreht, hätten solche Menschen für den Gegenüber kein Ohr, geschweige denn Verständnis. Sobald der Gegenüber etwas sagt, wenden sie das gleich wieder auf sich. Ja, ich habe ja auch, ich bin ja auch und ich mein, und so weiter. Und guck mal mich an. Und den hören sie gar nicht an. Nichts kann man ihnen recht machen. Aber sie selbst sind ständig im Recht. Nur die anderen haben Fehler und sollten sie selbst einmal etwas falsch machen, sind die anderen schuld. Ich sage Ihnen, wenn hier nicht der Herr Jesus die Herrschaft übernehmen kann, wenn wir eine Bibel haben, wissen wir, was wir tun müssen. Und wenn wir die Bibel lesen, wissen wir, was wir tun müssen. Und ich sage mal in Anführungsstrich, es gilt nicht für alles und jeden, aber das kann man auch ohne Seminar. Wenn ich den Heiligen Geist habe, habe ich jeden Tag Eheseminar. Wenn solche Menschen nicht gewillt sind, Buße zu tun und umzukehren, haben die Menschen in ihrem Umfeld die Hölle auf Erden. Zurück zur Hochzeit zu Kana. Wollte Jesus nicht ursprünglich der Bräutigam Israels werden? Und wie war sein Volk? Egozentrisch. Pharisäer, Schriftgelehrten, ne? Wollte er nicht der Bräutigam Israels werden? Gewiss, Gott hatte es doch bereits durch Hosea verkündigen lassen. Dass Gott sprach, Hosea 2, 21, 22, und ich will mich mit dir verloben auf ewig. Ich will dich mir verloben in Gerechtigkeit und Recht, in Gnade und Erbarmen. Ja, ich will dich mir verloben in Treue und du wirst den Herrn erkennen. Wenn Gott hier sagt, ich will mich mit dir verloben in Ewigkeit. Und wenn es über Jesus heißt, er ist der Bräutigam. Was ist denn Jesus? Ist doch Gott, oder? Oder nicht? Geht ja gar nicht anders. Als der Jesus als Messias nämlich zu Israel kam, wies ja Johannes der Täufer deutlich darauf hin, indem er dem Volk sagte, Johannes 3, 29 oder seinen Jüngern, wer die Braut hat, der ist dir der Bräutigam. Der Freund des Bräutigams aber, der da steht und ihn hört, ist hoch erfreut über die Stimme des Bräutigams. Diese meine Freude ist nun erfüllt. Was will Johannes damit sagen? Er wollte damit sagen, hört, ich bin nicht der Messias. Ich bin der Freund des Messias. Ich bin nicht der Bräutigam, der Messias. Ich bin nur der Freund. Da, hier, Jesus, das Lamm Gottes, der ist der Messias. Der ist euer Bräutigam. Warum? Weil er euch als Volk hat. Ob dieses Brautpaar in Kana, wo Jesus sein erstes Zeichen tat, nicht versinnbildlichen sollte, was er mit seinem Volk ursprünglich vorhatte. Aber ich sagte es, sein Volk war egozentrisch und lehnte ihn ab. Wie eine Braut, die Nein sagt zum Bräutigam. Und darum kam es dann ja auch zunächst ganz anders. Die Gemeinde wurde eingeschoben, aber damit ist ja die Geschichte Israels nicht aufgehoben, oder? Sondern nur aufgeschoben. Weil die Gemeinde eingeschoben ist, Israel aufgeschoben. Wenn der Herr zurückkommt, dann wird er der Bräutigam Israels werden. Und dann wird genau das passieren, das können wir jetzt heute nicht mehr durchnehmen, was hier alles steht in der Hochzeit zu Kana. Verwandlung von Wasser in Wein und all diese Herrlichkeiten. Dann offenbart er ja seine Herrlichkeit, wenn er wiederkommt. Kommt ja in Herrlichkeit zurück. Der dritte Tag der Hochzeit für Israel steht noch aus. Und am dritten Tag war eine Hochzeit zu Kana in Galiläa. Und jetzt sagt derselbe Hosea, der in Kapitel 2 sagt, ich will mich mit dir verloben in Ewigkeit. Ja? Derselbe Hosea sagt in Kapitel 6, Vers 1 bis 3, kommt, wir wollen wieder umkehren zum Herrn. Er hat uns zerrissen, er wird uns auch heilen, er hat uns geschlagen, er wird uns auch verbinden. Nach 2 Tagen wird er uns lebendig machen. Am dritten Tag wird er uns aufrichten, dass wir vor ihm leben. Ich glaube, dieser dritte Tag ist die göttliche Hochzeit zu Kana. Wenn der Herr wiederkommt, um sich sein Volk als seine Braut zu nehmen, die damals abgelehnt haben. Und auf genau das weist der Herr Jesus auch in Matthäus 25 in seinem Gleichnis über die 10 Jungfrauen. Also wir müssen nicht denken, dass es da um Gemeinde gehen würde. Es geht nicht um Gemeinde. Er spricht zu Israel. Wir müssen auch nicht denken, dass es da um die Hochzeit im Himmel gehen würde, nachdem die Gemeinde entrückt ist. Da geht es gar nicht um Entrückung, um Hochzeit im Himmel. Da geht es um seine Wiederkunft. Ich komme zurück. Und diesbezüglich sagt er, Matthäus 25, 6, unser Name, ja? Mitternachtsruf. Mitten in der Nacht aber ertönte ein lauter Ruf. Jetzt kommt der Bräutigam. Geht aus ihm entgegen. Wo kommt der Bräutigam hin? Auf diese Erde, zu seinem Volk. Warum kommt er als Bräutigam? Um sich sein Volk dann als Braut zu nehmen. Und in Parallele dazu heißt es in der Offenbarung, Johannes 9, bitte entschuldigen Sie, vielleicht sage ich hier etwas, ich habe das früher selber anders gesehen. Muss ich mich selber korrigieren. Ich habe das früher anders gesehen. Ich weiß nicht, ich setze das in Fragezeichen und Anführungsstriche und Fragezeichen vorne und auch hinten und so. Wir denken immer Entrückung, Hochzeit im Himmel und dann kommt Jesus wieder. Aber Hand aufs Herz, wo steht das eigentlich? Ich sage jetzt hier mal, in Anführungsstriche, Fragezeichen vorne, Fragezeichen hinten, Traditionen. Die Tradition wurde, das wurde irgendwann mal aufgestellt, dann überliefert. Da. Und wir dürfen gar nichts anderes denken. Aber stehen in dieser Stelle selbst tut was ganz anderes. Ich hab Jahre gebraucht, das so zu sehen, weil man immer von der Tradition so gelehrt war, Bibelschule etc. etc. Also das muss so sein, das ist so, da kommt gar kein anderer Gedanke in Frage. So, passen wir mal auf. Offenbarung 19, 6 bis 7. Legen wir immer aus, ist die Hochzeit im Himmel für die Gemeinde nach der Entrückung. Offenbarung 19, 6 bis 7. Haben Sie es? War auf der Bibelschule immer so, wenn man uns diktiert hat, da musste ich immer die Hand heben, weil dann wussten sie, dann haben alle, sind alle fertig. Offenbarung 19, 6 bis 7. Und ich hörte etwas, und damit kommen wir dann auch zum Schluss, und ich hörte etwas wie die Stimme einer großen Volksmenge und wie das Rauschen vieler Wasser und wie der Schall starker Donner, die sprachen, Halleluja, denn der Herr, Gott der Allmächtige, hat die Königsherrschaft angetreten. Jetzt frage ich Sie, wo tritt denn der Herr als König seine Königsherrschaft an? Im Himmel oder auf Erden? Kommt er nicht als König und Messias zurück auf dieser Erde und setzt sich auf den Thron in Jerusalem? Und das beschreibt die Stelle in Offenbarung Kapitel 19. Denn der Herr, Gott, der Allmächtige, hat die Königsherrschaft angetreten. Und jetzt kommt es diesbezüglich. In Bezug dieser Königherrschaft, die auf dieser Erde aufgerichtet wird, lasst uns fröhlich sein und jubeln und ihm die Ehre geben. Denn die Hochzeit des Lammes war bereits. Aha. Denn die Hochzeit des Lammes ist gekommen. Wann ist sie gekommen? Mit dem Antritt des Messias als König zur Königsherrschaft hier auf dieser Erde ist die Hochzeit des Lammes gekommen. Die war noch nicht. Und seine Frau hat sich bereit gemacht. Wo hat sie sich bereit gemacht? Die Frau. In Israel, und zwar der an Jesus gläubige jüdische Überrest, der durch die große Trübsal gegangen ist, der den Messias dann erwartet hat und empfängt. Dieser an Jesus gläubige messianische Überrest auf dieser Erde hat sich bereit gemacht, um jetzt den Bräutigam zu empfangen. Und dann wird die Hochzeit des Lammes auf dieser Erde stattfinden. Am dritten Tag. Nach 2 Tagen wird er uns aufrichten. Ja? Am dritten Tag. Und dann möchte ich sagen, wird es das längste Hochzeitsfest, das es je gegeben hat. Dauert 1000 Jahre. Ja, hier hören wir auf. Nächste Woche machen wir dann weiter mit dem Punkt einer Einladung mit Folgen und dann noch verschiedene andere Punkte, um die Hochzeit zu Kana, das erste Wunder, zu beenden. Nicht jedes andere Wunder wird dann unbedingt eine ganze Botschaft sein. Vielleicht nehmen wir auch mal 2, 3 Wunder als eine Botschaft, mal sehen. Aber diese erste jetzt plus Einleitung wird dann eben zweiteilig. Und er offenbarte seine Herrlichkeit. Konnte er das schon tun in ihrem Leben? In ihrer Ehe? Was ist da offenbar? Unser eigenes stures Leben? Oder seine Herrlichkeit? Was ist offenbar in deinem Leben? In unserem Leben? In ihrem Leben? Was ist offenbar? In ihrem persönlichen Herzen? Seine Herrlichkeit? Was muss man tun? Glauben. Er offenbarte seine Herrlichkeit und seine Jünger glaubten an ihn. Glauben an Jesus Christus. Einladen. Und Jesus und seine Jünger waren auch eingeladen auf der Hochzeit zu Kana. Amen. Vielen Dank.
In der Predigtreihe Die prophetischen Wunder im Johannesevangelium hörten Sie soeben von Norbert Lied den ersten Teil und wir hoffen, dass es Sie innerlich angesprochen hat. Falls Sie noch Fragen haben oder seelsorgerliche Hilfe wünschen, möchten wir Sie von ganzem Herzen ermutigen, doch Kontakt mit uns aufzunehmen. Direkt im Anschluss an diese Sendung haben wir noch wichtige und interessante Informationen für Sie betreffend Verlagsinfos, Veranstaltungen des Missionswerkes Mitternachtsruf und dies vielleicht ganz in Ihrer Nähe. Kontakt bzw. Bestellmöglichkeiten und anderes mehr. Deshalb bleiben Sie dran!